Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast, den man vielleicht sogar schon aus dem einen oder anderen Podcast kennt. Bevor wir den allerdings begrüßen, bin ich latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, hallo Marc, danke. Hallo Thorsten. Unser heutiger Gast ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner in der Kanzlei Schulte Rechtsanwälte in Frankfurt. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen dann eben auch im Arbeitsrecht und in Bereichen Datenschutz und Compliance. Da gehört dann natürlich auch so Zeugs wie IT-Security und KI dazu, ganz klar. Außerdem ist er eine Hälfte des kongenialen Teams eines meiner aktuellen Lieblingspodcasts, muss ich sagen, nämlich Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Damit herzlich willkommen in unserem Pod bzw. Videocast, Thorsten Walter.
Vielen Dank für die Blumen. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Ja, schön, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast. Wir versuchen immer so ein bisschen was über den Lebensweg von unseren Gästen herauszufinden. Und ich fange immer so mit an. Irgendwann war der Thorsten mal mit einem Abitur gesegnet in der Hand und hat sich jetzt schon fest überlegt, ich will Arbeitsrechtler werden. Oder wie war das in deinem Fall?
Ja, nicht ganz in der Tat. Also irgendwann war ich tatsächlich mit einem Abitur gesegnet, hatte dann eigentlich auch erst einen Auslandsaufenthalt geplant. Das hatte sich dann leider zerschlagen. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals gab es noch diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze. Und dann hatte ich irgendwie noch 2 Wochen, bevor diese Einschreibungsfrist ablief, und musste mich dann sehr schnell entscheiden. Mein Abitur war Gott sei Dank so gut, dass ich da mehr oder weniger frei wählen konnte. Und damals war BWL so das heiße Eisen. Deswegen habe ich mich dann aus Mangel an Fantasie erstmal bei BWL eingeschrieben und dann die ersten 4 oder 5 Semester BWL studiert. Und in Mainz und habe dann aber während des BWL-Studiums, da besucht man ja auch schon juristische Vorlesungen, gemerkt, dass mir das Jurastudium eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich weiß, werden einige befremdlich finden, aber und habe dann, ich glaube, nach dem 4. oder 5. Semester ins Jurastudium gewechselt. Und das lief dann halt, ja, da gab es eigentlich noch weniger eine Spezialisierung. Das war ja damals doch eine sehr schulisch angelegte Ausbildung, sehr aufs Richteramt fokussiert. Es gab ja dann Wahlfächer, aber alles nicht so mit einem so konkreten Fokus, wie das heute der Fall ist. Generell, was mich schon immer interessiert hat, war das Thema Technik. Ich habe also auch schon früher in der Schule so ein bisschen programmiert, auch mich am Spieleprogrammieren versucht, später dann auch mit Linux experimentiert und Serverumgebungen aufgesetzt. Alles mehr oder weniger so im Hobbybereich. Und habe aber dann schon während des Studiums sehr früh angefangen, in einer kleineren Kanzlei in Mainz zu arbeiten, neben dem Studium. Und ja, das waren anfangs erstmal Hilfstätigkeiten, Recherchearbeiten. Habe dann aber dann irgendwann angefangen, mich da schon ein Stück weit aufs Arbeitsrecht zu konzentrieren.
Und, okay, das ging jetzt ganz schön schnell. Also, du hast jetzt mit BWL angefangen und hast dann aber so nach dem 4., 5. Semester gemerkt, uiuiui, ich glaube, da gibt es andere Dinge, die mich deutlich mehr interessieren, und das ist Jura. Ja. Hast du dein Vordiplom mit BWL dann noch zu Ende gemacht, oder?
Ja. Das habe ich.
Okay, also bist also vordiplomierter Betriebswirt, ja, wenn man das so sagen darf, und hast dann gesagt, okay, die Jura-Sachen haben mir so viel Spaß gemacht. Aber das ist ja nochmal ein Schritt, also auch mal gegebenenfalls ja auch mal zu seinen Finanziers zu gehen, die einem möglicherweise das Studium ermöglichen, und zu sagen, ja, eigentlich habe ich jetzt quasi die Hälfte des Marathons habe ich hinter mir, aber ich fange jetzt nochmal bei Null an, weil ich was anderes geiler finde. Wie war das?
In der Tat nicht ganz einfach. Also da musste man mal zu Hause bei der Regierung vorsprechen und diesen Sinneswandel dann mal beichten. Aber meine Eltern waren da Gott sei Dank sehr kooperativ, will ich mal sagen, und haben mir das Gott sei Dank ermöglicht. Und ja, also im Nachhinein war sicherlich nicht einfach, zumal ich ja dann schon, wie gesagt, 4, 5 Semester studiert hatte. Aber ja, Gott sei Dank haben meine Eltern mich da unterstützt und mir das dann auch ermöglicht, nochmal im gestreckten Galopp die Pferde zu wechseln.
Okay. Und was hat dich denn dann an Jura so fasziniert?
Ja, also es war ein Stück weit die Arbeits- und Denkweise. Und ich glaube, das ist natürlich generell bei unserer Ausbildung kein Fehler, dieses strukturierte Denken, diese strukturierte Herangehensweise, sich Problemen zu nähern. Das hat mir eigentlich, habe ich gemerkt, hat mir einfach gut gelegen. Und das war letztendlich dann der Punkt, wo ich, der mich dann zum Wechsel bewegt hat.
Hm. Gut, jetzt hast du ja, entschuldige mich, zwei Fragen, ich musste dazwischen grätschen. Eine relativ provokante Frage: War die Umstellung von BWL auf Jura insofern schwierig, als dass du plötzlich wirklich im Hörsaal erscheinen musstest? Also die Leute, die BWL studiert haben, die ich früher kannte, die waren nicht so häufig an der Uni. Das kann in den Leuten gelegen haben, aber ich glaube, es lag am Fach. Ich weiß es nicht. Hast du da, also war da tatsächlich ein Unterschied?
Ja. Definitiv. Also die Jura-Vorlesungen waren immer gut besucht in Mainz und da habe ich mich auch dran gehalten. Das war bei BWL ein Stück weit anders, in der Tat, richtig, ja.
Okay, dann war es nicht anders als in Köln. Und die zweite Frage, du sagtest vorhin, ich will noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Du sagtest vorhin, du wolltest eigentlich ins Ausland. Wohin hättest du gehen sollen und hattest du vielleicht im Jurastudium Gelegenheit, das nachzuholen?
Leider nicht. Also geplant war eigentlich USA. Das war so mein Wunsch. Hatte sich dann aber, wie gesagt, leider Gottes zerschlagen. Und dadurch, dass ich dann während des Studiums sehr früh angefangen habe, in der Kanzlei zu arbeiten und dann irgendwann auch so weit war, dass ich schon wirklich meine Mandanten eigenständig betreuen konnte, hat sich das leider nicht mehr ergeben, sich dann irgendwie, keine Ahnung, nochmal für 3 Monate oder sowas rauszunehmen. Das wäre schwierig geworden. Und deswegen leider hatte ich diese Gelegenheit dann nicht mehr, das später nochmal nachzuholen.
Gut, jetzt hast du während deines Jurastudiums schon in einer Kanzlei gearbeitet und hast dort, selber gesagt, am Anfang so Hilfsjobs gemacht. Welche Bedeutung hat diese Arbeit in der Kanzlei für dich gehabt? Also worauf ich hinaus will, es gibt einige Menschen, mit denen wir hier schon Interviews gehabt haben, die haben dann irgendwann erzählt, dass ihnen das Jurastudium, gelinde gesagt, an einigen Stellen so gar keinen Spaß gemacht hat und sie eigentlich das gerne an den Nagel gehangen hätten, wenn sie dann nicht auf einmal einen Job in einer Kanzlei bekommen hätten und dort irgendwo mal was Sinnstiftendes gemacht hätten. War das für dich auch so, dass es für dich einfach was sehr, sehr Sinnstiftendes war, dort zu arbeiten?
Absolut, absolut. Also wie ich schon sagte, das Studium ist ja sehr verschult oder war damals jedenfalls sehr verschult und durch die praktische Arbeit nebenbei wusste man ein bisschen, wofür man das macht, ja. Und diese rein theoretische Wissensvermittlung im Studium, da muss man schon Durchhaltevermögen haben. Und die praktische Arbeit nebenbei hat mir das sicherlich ermöglicht, da auch bei der Stange zu bleiben, weil ja, also ich kann das gut nachvollziehen, dass man zwischenzeitlich, wenn man nur das Studium besucht, das irgendwann in Frage stellt, weil es dann doch sehr, sehr trocken ist und sehr viel theoretische Materie. Da ist die praktische Arbeit mit Sicherheit hilfreich.
Okay, das heißt, du hattest schon relativ früh praktisch gearbeitet und hast ja dann auch irgendwann dein erstes Staatsexamen gemacht und wahrscheinlich dann auch relativ zackig danach dann dein zweites Staatsexamen da hinten dran gehängt, vermute ich jetzt einfach mal.
Ja.
Gut, dann hattest du irgendwann dein zweites Staatsexamen in der Hand und dann hat jetzt die Welt auf dich gewartet.
Natürlich.
Natürlich. Also, nee, wie war das, als du dann dein zweites Staatsexamen? Hast du dann in der Kanzlei einfach nahtlos weitergearbeitet oder wie war dann dein Lebensweg dann für dich?
Ja, das war in der Tat ein nahtloser Übergang. Also, wie gesagt, ich hatte damals schon sehr viel Mandantenkontakt, natürlich alles noch unter der Führung des damaligen Partners, aber ich hatte schon ein ganz konkretes Angebot in der Kanzlei auch weiterzumachen und bin dann mehr oder weniger nach dem zweiten Staatsexamen unmittelbar in die Kanzlei gewechselt und habe dort im Schwerpunkt Arbeitsrecht gemacht.
Warum ausgerechnet Arbeitsrecht? Es gibt doch so viele schöne andere Rechtsgebiete. Also nicht, dass ich davon Ahnung hätte, ich bin ja kein Jurist, aber warum nicht Verwaltungsrecht oder EU-Recht oder
jetzt sagen Strafrecht?
Ja. Ja, genau.
Also mir hat Arbeitsrecht in der Tat immer sehr, sehr großen Spaß gemacht und das ist auch heute noch so, weil vielleicht anders als beispielsweise im Gesellschaftsrecht, was ja sehr formal ist, habe ich im Arbeitsrecht ja doch sehr viel Einzelfallbetrachtungen, ja. Also es ist wenig, was man da schablonenartig lösen könnte. Es hat immer sehr viel mit dem Einzelfall zu tun. Und die Fallgestaltungen sind eigentlich wirklich sehr, sehr vielfältig. Und was ich auch immer tatsächlich ganz spannend fand, gerade wenn man auf Arbeitgeberseite berät, man hat immer einen relativ guten und tiefen Einblick in das Unternehmen, was da passiert. Ja, man ist eben häufig auch an den Führungsmitarbeitern, mit denen arbeitet man eng zusammen. Oftmals ist es eben auch unerlässlich, ein Stück weit zu verstehen, wie sind denn die Prozesse im Unternehmen, welche Mitarbeiter machen was, wie greifen diese Prozesse ineinander. Also diese praktische Erfahrung mit dem, was die Unternehmen inhaltlich tatsächlich tun, hat man im Arbeitsrecht, glaube ich, sehr, sehr früh, jedenfalls mal, wenn man Arbeitgeber berät.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Also ich als Nichtwissender zu diesem Bereich könnte mir vorstellen, dass man als Arbeitsrechtler entweder sehr, sehr häufig Unternehmen berät im überwiegenden Mehrzahl oder sehr, sehr häufig Arbeitnehmer berät in arbeitsrechtlichen Fragen. Wie ist das denn bei dir?
Ja, das ist immer so eine Gesinnungsfrage, ne? Also angeblich kann man ja nur das eine oder das andere machen.
Ja.
Ich glaube, ganz so dramatisch ist es nicht. Ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man beide Seiten mal gesehen hat. Also ich habe damals sowohl auf Arbeitnehmerseite beraten, aber auch einige mittelständische Unternehmen auf Arbeitgeberseite. Das hat sich halt mittlerweile geändert. Das ist ein Stück weit der Mandatsstruktur der Kanzlei geschuldet. Oder auch jetzt in den letzten Jahren meiner Tätigkeit ist das schwerpunktmäßig Arbeitgeberberatung. Aber am Anfang war es relativ gemischt und ich muss sagen, es hat mir auch nicht geschadet, weil man natürlich ein bisschen weiß, wie die Situation so auf Arbeitnehmerseite sich darstellt. Und gerade in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertreterinnen ist das durchaus hilfreich, das auch mal einschätzen zu können.
Und es gibt ja noch eine dritte Partei sozusagen. Entschuldige, Marc, es gibt ja, im Grunde könnte man ja auch sagen, man berät Betriebsräte oder Gewerkschaften. Die haben ja auch Fragen. Das sind dann vielleicht ein bisschen anders gewichtete Fragen, aber auch Betriebsräte brauchen ja ab und an mal eine rechtliche Beratung und müssen sie auch bekommen, soweit ich das weiß. Ich bin kein Arbeitsrechtler, aber da besteht ja auch Beratungsbedarf und Gewerkschaften ja nun auch. Also das wäre aber kein Feld, wo du sagst, das interessiert mich jetzt oder hat sich einfach nicht ergeben.
Also das hat sich insofern nicht ergeben, weil da ist es in der Tat ein Stück weit so, das schließt sich ein Stück weit aus. Wenn ich Arbeitgeber berate, dann bin ich eben auf der dunklen Seite und wenn ich die Betriebsräte berate auf der anderen Seite. Und es ist in diese Mandate auch sehr, sehr schwer reinzukommen. Ja, da gibt es natürlich häufig dann auch von Gewerkschaftsseite entsprechende Verbindungen. Also das ist schon closed shop und schwierig, in die Betriebsratsberatung reinzukommen. Aber wie gesagt, da ich von Anfang an mehr oder weniger da auch auf der Arbeitgeberseite war, hat sich diese Frage eigentlich nie gestellt.
Okay, und Arbeitsrecht stelle ich mir jetzt zumindest so vor, dass man nicht scheu sein darf, auch mal vor Gericht aufzutauchen, im Gegensatz zu anderen juristischen beratenden Berufen. Das macht dir aber auch Spaß oder wie läuft das? Oder denkst du immer, oh, da die blöde Robe, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Nee. Ich weiß ja aus einigen eurer anderen Webcasts, dass, Michael, du bist, glaube ich, auch nicht so ein großer Freund der Robe.
Mit der Robe habe ich kein Problem.
Mit dem Reisen. Er geht nicht so gern aus dem Haus raus.
Das wird ja jetzt alles besser mit den Videoverhandlungen.
Ja, stimmt.
Nein, also generell im Arbeitsrecht ist es halt häufig so, wenn du Arbeitgeber berätst, dann nimmst du halt vorher mal den Hörer in die Hand und nimmst mal Kontakt zu den Arbeitnehmervertretern auf. Häufig ist es so, dass man im Vorhinein schon Lösungen findet. Also, dass ich wirklich streitig vor Gericht verhandeln muss, ist eher die Ausnahme. Und dadurch, dass man, gerade wenn man eine Umstrukturierung oder sowas berät, wo dann hinterher auch Kündigungen ausgesprochen werden müssen, da habe ich natürlich wenn ich das mitberaten habe, weiß ich natürlich letztendlich, mit welchen Argumenten man da auf die Arbeitnehmervertreter zugehen kann. Es gibt Budgets, die man verhandeln kann. Also da ist die Notwendigkeit, tatsächlich dann noch vor Gericht zu erscheinen, mittlerweile eben durch diese Protokollierungsmöglichkeit, nicht mehr wahnsinnig groß. Ja, es kommt im Verhältnis immer noch vor, aber es ist durchaus stark zurückgegangen. Und wie gesagt, also die Fälle, wo man wirklich streitig verhandeln muss, sind überschaubar.
Ja, es gibt doch auch, glaube ich, so den Running Gag unter zu dem Thema Arbeitsrecht, dass es nichts, also dass man von einem Arbeitsrechtrichter alles bekommt, aber kein Urteil. Oder wie ist das?
Naja, das ist natürlich ein Stück weit der Struktur des arbeitsgerichtlichen Verfahrens geschuldet, weil wir haben ja diese vorgeschaltete Güteverhandlung, die ja das konkrete Ziel hat, eine Lösung zwischen den Parteien zu vermitteln, weil man halt sagt, wenn der Arbeitgeber sich schon mal zu einer Kündigung hat hinreißen lassen, dann wird das in dem Arbeitsverhältnis wahrscheinlich schwierig und deswegen enden halt die meisten Arbeitsverhältnisse nach Kündigungen dann auch gegen Zahlung einer Abfindung und dann geht es eigentlich nur um die Modalitäten der Beendigung. Deswegen gibt es auch nicht allzu viele Urteile, weil das meiste wird verglichen.
Gut, jetzt bist du ja von deiner Ausbildung her immerhin Fachanwalt für Arbeitsrecht, aber irgendwann kam mal so dieses Thema mit dem Datenschutzrecht um die Ecke gebogen. Wie bist du dazu gekommen? Interessiert dich das wirklich ernsthaft oder ist das so ein bisschen, naja, jetzt muss ich mich auch noch um Datenschutz kümmern? Boah, gib mir weg damit. Ja.
Nein, in der Tat, also Kolleginnen, die lachen auch immer. Da gelte ich so ein bisschen als der Nerd mit dem Datenschutz. Aber ich glaube, insgesamt der Weg vom Arbeitsrecht zum Datenschutzrecht ist nicht so wahnsinnig weit. Ja, es werden halt typischerweise im Arbeitsverhältnis wahnsinnig viele personenbezogene Daten verarbeitet. Und dann habe ich eben diese ganzen Fragestellungen, die eben jetzt in der DSGVO behandelt werden. Und dann kommt noch eins hinzu. Die Arbeitswelt ist ja in den letzten 10, 15 Jahren immer digitaler geworden. Immer mobiler auch. Ja, sehen wir ja jetzt mit Homeoffice und Workation und was es da nicht alles gibt. Also es gab immer mal wieder so Themen, wo ich dann im Arbeitsrecht auch unmittelbare Berührungspunkte mit einer technischen Entwicklung hatte. Also die Älteren erinnern sich, so ich glaube 10, 12 Jahren war Bring Your Own Device so ein Thema, was wahnsinnig heiß war in den Unternehmen und da bin ich damals auch relativ viel unterwegs gewesen, habe auch einen Praxisratgeber dazu geschrieben. Das waren also immer mal so Leuchtturmprojekte, wo du das Thema Datenschutz eigentlich gar nicht wirklich ausklammern kannst. Und durch diese Berührung habe ich mich natürlich immer mehr mit dem Datenschutzrecht beschäftigt, IT-Betriebsvereinbarungen verhandelt und so weiter. Also das war kein Plan in dem Sinne, dass ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt möchte ich auch Datenschutzrecht machen, sondern eben durch diese ganzen technischen Entwicklungen bedingt hat der Datenschutz immer mehr Einfluss auf meine Arbeit gehabt als Arbeitsrechtler. Und ja, mittlerweile hat sich das dann doch ein Stück weit Richtung Datenschutz verschoben.
Nochmal einen Schritt zurück. Du hast vorhin was erzählt. Naja, du hast während deiner Schullaufbahn schon angefangen zu programmieren. Und auch noch während des Studiums, vermutlich auch in der Kanzlei, die IT zumindest am Anfang mal so ein bisschen co-betreut oder war es vielleicht derjenige, der sich damit auskennt, wenn alle anderen das nicht konnten. Ist denn IT wirklich so eine Leidenschaft auch für dich, die auch viele Leidenschaft, aber wie stehst du heute zu dem Thema IT?
Also Leidenschaft definitiv. Also ich habe früher mit großer Hingabe an Rechnern geschraubt und programmiert und experimentiert. Heute fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit dazu. Da bin ich eigentlich froh, wenn ich irgendwas anstöpsel und es funktioniert. Mhm. Aber so dieser technische Spieltrieb, will ich es mal nennen, den habe ich definitiv. Und das merke ich jetzt. Also ChatGPT oder sowas ist ja dann nochmal eine ganz neue Herausforderung auf anderer Ebene. Also ich glaube, es ist sicherlich kein Fehler, wenn man ein gewisses technisches Grundverständnis hat, wenn man sich mit Datenschutz auseinandersetzt, ist sicherlich hilfreich.
Ja, das erlebt man ja mitunter, dass man da auch mal den einen oder anderen Juristen erlebt, der sicherlich unglaublich fachkompetent ist, aber irgendwie den Unterschied von einer lokalen Festplatte und von einem Cloud-Speicher nicht unterscheiden kann und dass das vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen anders zu arten ist. Aber das ist jetzt für dich also kein Problem. Aber wie erlebst du das in deiner Berufswelt, dass du dich ja ganz gut mit Technik auskennst? Aber deine Kollegen vielleicht nicht immer, sich aber trotzdem mit Datenschutz rumärgern? Oder wie hat sich das mittlerweile gewandelt?
Also ich würde sagen, es ist mittlerweile trifft man wirklich auf viele technisch versierte Kollegen. Sicherlich nicht alle, aber doch, es ist deutlich besser geworden. Und ja, häufig muss man auch sagen, also ich bin jetzt auch kein IT-Spezialist in der Tiefe. Ich habe, glaube ich, ein solides Grundverständnis. Aber wenn es dann wirklich ins Nitty-Gritty geht, dann braucht man da eben Experten, ja. Und da hat man dann ein Netzwerk aus Kooperationspartnern, auf den man zurückgreifen kann. Aber was die Anwaltschaft selbst angeht, habe ich, oder das ist jedenfalls meine Erfahrung, ist so, dass das technische Know-how gerade so bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen deutlich besser geworden.
Mhm.
gut.
Zwei Fragen hätte ich auch noch dazwischen. Ja. Und eine Anmerkung. Die Cloud ist ja im Grunde auch nur eine lokale Festplatte in einem Computer von irgendwem anders. Also gut, aber das sei mal dahingestellt. Die erste Frage, es klingt jetzt so, als seist du völlig quasi, nachdem du dich fürs Jurastudium entschieden hattest, irgendwann zügig, aber doch sehr natürlich in den Anwaltsberuf reingekommen sozusagen. Stand nie auf deinem Zettel irgendwie, ach, man könnte ja auch Staatsanwalt werden oder Richter oder irgendwo in die Verwaltung, in eine Versicherung oder was auch immer gehen? Also war klar, ich mache das zweite Examen und ich werde Anwalt?
Ja, definitiv. Also das kam natürlich ein Stück weit daher, dass ich schon sehr früh angefangen habe zu arbeiten und da war natürlich die Weichenstellung auf den Anwaltsberuf ein Stück weit schon vorgestellt. Strafrecht, muss ich gestehen, hat mir nie wirklich gelegen. Ja, das war nie mein Ding. Also Staatsanwalt, das hätte ich sehr früh absolut ausschließen können. Ja gut, der Richterberuf war damals zu meiner Zeit auch sehr schwer reinzukommen. Also sowohl durch die Rahmenbedingungen als auch durch meine Tätigkeit in der Kanzlei als schon während des Studiums war diese Weichenstellung Richtung Anwaltschaft eigentlich schon sehr früh gestellt.
Okay. Und die kleiner Themensprung jetzt sozusagen, die beiden Rechtsgebiete Arbeitsrecht und Datenschutz zusammen, finde ich, das ist eine nachvollziehbare Kombination, wie du auch schon gesagt hast. Man ist im Bereich Arbeitsrecht überhaupt nicht davor gefeit, sich mit datenschutzrechtlichen Themen auseinanderzusetzen, weil die Technik ja auch immer mehr voranschreitet. ChatGPT nimmt jetzt Einzug und egal in welches Unternehmen, egal ob man es regelt oder nicht, die Leute benutzen es irgendwann so oder so. Ne? Und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Jetzt hast du aber auf der einen Seite ein Rechtsgebiet, das, wie ich finde, ist eine große, lange, breite Tradition an Rechtsprechung hat, nämlich das Arbeitsrecht, und wir viele Sachen einfach quasi fallgebunden irgendwie machen können, auch wenn ich kein Arbeitsrechtler bin. Und auf der anderen Seite das Datenschutzrecht, was ja jetzt mit seit 2018 nochmal so ein bisschen was von grüne Wiese hatte, ne? Wir im Vergleich zum Arbeitsrecht kaum Rechtsprechung haben oder nur sehr wenig. Merkst du da dass das trotzdem immer noch gut zusammenpasst, und merkst du einen Unterschied bei der Beurteilung, so einmal im arbeitsrechtlichen Fokus und einmal im datenschutzrechtlichen? Habe ich mich klar ausgedrückt? Weißt du klar, ja. Worauf ich hinaus war? Okay.
Also ja, du hast recht, sicherlich. Also das Arbeitsrecht hat da eine sehr viel breitere Tradition, gerade wenn es um Rechtsprechung und die Entwicklung einzelner Themen geht. Im Datenschutz ist es ja so, dass wir mit der DSGVO quasi erstmal all unseren Führerschein gemacht haben und jetzt so langsam aber sicher mal lernen, Auto zu fahren. Ich meine, gerade wenn man sich mal so anschaut, was der EuGH im letzten Jahr so alles zum Besten gegeben hat, da tut sich momentan eine Menge. Ich finde, das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Ja, also man ist mehr oder weniger live dabei, wie da Rechtsgeschichte entsteht, weil gerade durch die Rechtsprechung des EuGH sich da eine ganze Menge tut in mehrere Richtungen. Aber auch im Arbeitsrecht, und das ist natürlich dann auch ein Stück weit bedingt durch insbesondere technische datenschutzrechtliche Themen. Ja, also du hast es schon gesagt, ChatGPT, wenn das jetzt in den Unternehmen Einzug hält, da tut sich natürlich auch arbeitsrechtlich eine ganze Menge, weil das sind natürlich nicht alles nur datenschutzrechtliche Themen. Die spielen meist eine große Rolle, aber auch das Betriebsverfassungsrecht beispielsweise muss ja jetzt mit all diesen neuen Tools, technischen Möglichkeiten und so weiter irgendwie umgehen lernen. Und da merkt man schon, dass so gerade diese, wie du es genannt hast, Tradition im Arbeitsrecht, da tun sich die Arbeitsrechtler durchaus schwer, weil das natürlich jetzt schon ein Stück weit komplett neue Spielregeln sind. Aber ich finde, das macht es sehr, sehr spannend.
Definitiv. So die Fragen, muss der Betriebsrat, ist er mitbestimmungspflichtig bei Einführung von KI und sowas, ne? Und dürfen die Mitarbeiter überhaupt nutzen, dürfen die komplett ihre Arbeit durch eine KI machen lassen und können die Füße hochlegen und solche Geschichten. Das sind ja sehr, sehr praxisbezogene Fragen, die, glaube ich, sich in so ziemlich jedem Unternehmen und auch in Behörden stellen natürlich.
Ja,
und
deswegen kannst du dich, glaube ich, als Arbeitsrechtler diesen Themen auch gar nicht wirklich entziehen, ja, weil, ne. Also gerade wenn du Arbeitgeber berätst, dann werden diese Fragen kommen. Ja, also Copilot fängt jetzt so langsam an in den Unternehmen, ja, und das ist natürlich ein Thema auch für die Betriebsräte. Und wenn ich mir anschaue, dass man halt mittlerweile schon über eine ganz normale Office 365 Betriebsvereinbarung häufig streitet und vor der Einigungsstelle landet, wird das mit Copilot wahrscheinlich nicht besser. Also da wird sich eine Menge tun, und diese ganzen technischen Themen werden einen starken Einfluss auf das Arbeitsrecht haben, wenn sie es nicht schon haben.
Gut. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Daily Business vom Thorsten angekommen. Was liegt denn so tagtäglich so, ohne natürlich jetzt irgendwie Mandanten zu nennen, aber was sind denn so typische Dinge, die auf deinem Schreibtisch landen? Wofür man auch dich haben will. Also man kann ja auch, es gibt ja auch noch ein paar andere Arbeitsrechtler in der Republik, habe ich gehört, aber vielleicht auch Dinge, wo man sagt, dann nehmen wir besser den Thorsten.
Also ich glaube generell, was diese technischen Themen angeht, da versuche ich mich auch ein Stück weit darauf zu konzentrieren, weil mir das sehr, sehr großen Spaß macht und weil sich da natürlich momentan sehr, sehr viel tut. Ja, also auch Thema IT und Cybersecurity, können wir vielleicht später nochmal zwei Worte drüber verlieren. Aber generell momentan ist, ich würde mal sagen, Arbeitsrecht und Datenschutzrecht und alles, was so am Datenschutzrecht dranhängt, ist so gut 50-50. Ich habe jetzt die letzten Wochen eine Unternehmensreorganisation verhandelt mit Verhandlungen mit dem Betriebsrat und so weiter. Parallel haben wir einen international aufgestellten Konzern im Hinblick auf deren Whistleblower-System beraten. Mhm. Ja, da ging es darum, letztendlich die verschiedenen Whistleblower-Systeme USA, Europa und auch außerhalb Europa noch zu harmonisieren, was gar nicht so einfach war. Es war also insofern ein ganz spannendes Projekt. Im Moment berate ich eine französisch geführte Unternehmensgruppe bei der Harmonisierung ihres Datenschutzkonzepts im Hinblick auf Löschfristen, Verfahrensverzeichnis, Zugriffsrechte, ja, welche Daten dürfen an die Führungskräfte in Frankreich gegeben werden und so weiter. Und dann bin ich zusammen mit meinem Co-Host gerade dabei, natürlich das ganze Thema NIS 2 und KI arbeiten wir gerade verstärkt an einem Workshop-Konzept, haben da auch mehrere Kooperationspartner, wo wir jetzt also ab dem Sommer mit mehreren Workshop-Reihen starten werden.
Okay, sehr spannend. Jetzt hast du schon von deinem Co-Host geredet und wir haben ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, dass du hier einen Podcast hast. Was ist denn der Fokus von eurem Podcast? Weil ihr seid ja nicht beides Arbeitsrechtler, sondern dein Kollege macht ja was anderes.
Er wird nicht müde zu betonen, dass er Kartellrechtler ist. Ja, also gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Kim Manuel Künstner haben wir diesen Podcast entwickelt. Die Idee dieses Podcasts wurde geboren während Corona. Man erinnert sich vielleicht, da hat sich ja eine ganze Menge getan. Ja, da gab es ja irgendwie gerade, was 3G am Arbeitsplatz anging und so weiter, fast täglich auch ganz unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Und da die Anfragen unserer Mandanten derart Überhand genommen haben, dass wir das in Einzelgesprächen quasi nicht mehr wirklich hinbekommen haben, hatten wir einen wöchentlichen Webcast veranstaltet, wo wir unsere Mandanten eingeladen haben und über aktuelle Entwicklungen zum Thema Corona, 3G am Arbeitsplatz und so weiter informiert haben. Und das Feedback war dermaßen positiv und es hat auch wirklich großen Spaß gemacht, dass Kim und ich gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal überlegen, ob wir das nicht in irgendeiner Form weiterführen können. Und wie gesagt, er ist Kartellrechtler, bei mir Arbeitsrecht und Datenschutz. Wir haben natürlich dann häufig Berührungspunkte, gerade in diesen ganzen Compliance-Fragen, und haben uns eigentlich überlegt, dass wir so den Podcast mal unter den großen Bogen Compliance spannen, weil wir uns da beide sehr gut wiederfinden und ja versuchen eigentlich auf einer überschaubaren Flughöhe Compliance-Themen zu adressieren. Sehr zum Leidwesen von Kim natürlich mit einem sehr starken datenschutzrechtlichen Fokus. Gerade im letzten Jahr durch die ganzen EuGH-Entscheidungen hat sich da natürlich eine Menge getan. Aber die Idee ist eigentlich, ein Stück weit das Thema Compliance bei den Führungsorganen in den Unternehmen zu platzieren und auch generell Interessierte zum Thema Compliance anzusprechen und das Ganze eben nicht auf hochwissenschaftlicher Ebene, sondern in unterhaltsamer oder hoffentlich unterhaltsamer und verständlicher Form.
Gut. Aber der EuGH findet ja ab und an auch mal den Bogen zum Kartellrecht. Insofern ist das ja dann gar nicht verkehrt.
Das ist spannend, dass du das sagst. Also ich lerne aus den Diskussionen mit Kim, auch in den Vorbesprechungen, lerne ich extrem viel, weil er nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Und da merkt man natürlich, oder das ist mir da erst wirklich bewusst geworden, dass das Datenschutzrecht da in vielen Bereichen sehr ähnlich tickt wie das Kartellrecht. Und viele Sachen, über die man sich jetzt als deutscher Zivilrechtler echauffiert, was der EuGH da so vom Stapel lässt, da sagen die Kartellrechtler, für uns ein alter Hut.
Okay. Aber wie du schon sagst, Vorbereitung. Ich glaube, so ein thematisch inhaltlicher Podcast zu NIS 2, zu KI, zu Datenschutz, was auch immer, der bedarf ja einer gewissen Vorbereitung. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr euch jetzt nicht sagt, so, wir treffen uns jetzt Mittwochmorgen um 9 Uhr und zeichnen das mal so einfach aus der Tüte auf, sondern da muss ja ein bisschen was von Vorbereitung, vielleicht an Nachbereitung und so weiter sein. Das heißt, das Ganze ist nicht unaufwendig. Wie ist das denn in der Kanzlei angekommen? Jetzt sind zwei Köpfe aus der Kanzlei quasi ja regelmäßig mit so einem Podcast beschäftigt, der ja erstmal primär kein Geld einbringt. Ist das am Anfang direkt jubilierend zur Kenntnis genommen worden oder hat man dann vielleicht gesagt, boah, jetzt komme ich mit so einem neumodischen Quatsch?
Nein, ganz im Gegenteil. Also man muss sagen, wir hatten natürlich ein Stück weit die Erfahrung aus diesem Webcast während Corona und das sehr positive Feedback. Und von daher wurde und wird das auch immer unterstützt. Wir machen da manchmal unsere Späßchen drüber, ja, weil das natürlich, wenn wir da sitzen, so mit unseren Mikrofonen und Scheinwerfern und so weiter, da lächeln die Kollegen schon ein bisschen. Aber insgesamt wird das positiv aufgenommen und auch von allen Seiten unterstützt. Und wie gesagt, wir versuchen das Format natürlich auch weiterzuentwickeln und auch immer wieder jetzt mal andere Kollegen aus dem Hause, andere Kollegen und Kolleginnen mal einzubinden mit Themen, die sich zwar auch im weitesten Sinn mit Compliance befassen, aber jetzt nicht unbedingt Kartellrecht und Datenschutzrecht sind. Also insgesamt glaube ich, dass das ein schönes Format ist, macht großen Spaß. Die Vorbereitung ist extrem viel. Das ist eigentlich meistens Freizeit am Wochenende. Aber gut, das kennt ihr wahrscheinlich. Da wir das halt im Moment auch noch alles selbst machen mit Schneiden und Nachbearbeiten und so weiter und so fort, das kostet einen Haufen Zeit. Aber das Feedback ist sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt auch den ersten Mandanten darüber gewinnen können. Also es tut sich ein bisschen was. Aber wie gesagt, die Arbeit, die damit verbunden ist, würde ich nicht unterschätzen.
Ja, gut.
Das schreiben wir so, ja.
Das können wir unterschreiben, ja. Aber mal noch so jetzt so, gehen wir mal so in meine Standardfragen hinein, so will ich es mal formulieren. Der Thorsten Walter ist jetzt ein Tag König Kaiser von Europa und darf jetzt im Bereich der Datenschutzgesetzgebung oder aber vielleicht auch in arbeitsrechtlichen Bereichen, die ja was mit dem Datenschutz zu tun haben, das Gesetz ändern, was er gerne möchte. Was wäre das? Oder würdest du einfach mal in Deutschland, da gibt's ja auch noch so ein Gesetz, wo man schon seit 20 Jahren drüber redet, dass man mal ein neues bräuchte, oder würdest du einfach das machen? Aber ich will dir nichts in den Mund legen.
Na, also ich glaube, es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Themen. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine ganz große Offenbarung, wenn man sagt, dass diese One-Fits-All-Lösung der DSGVO, dass das natürlich ein Stück weit problematisch ist. Ja, also dass Unternehmen jetzt mal unabhängig oder im weitesten Sinne unabhängig von der Größe den gleichen Spielregeln unterworfen sind, ist sicherlich problematisch. Und man sieht eben auch in der Praxis, es ist nicht so, dass kleine Unternehmen kleine Probleme und große Unternehmen große Probleme haben. Also das ist, glaube ich, gerade für die kleineren und mittelständischen Unternehmen durchaus ein Problem.
Kleine Unternehmen haben keine Rechtsabteilung, große Unternehmen haben eine große Rechtsabteilung.
Ganz genau. Und ich meine, das ganze Thema wird natürlich jetzt mit KI, AI Act und so weiter auch noch verschärft, ja, weil gerade die Unternehmen, die jetzt nicht große Rechtsabteilungen haben oder auch die finanziellen Mittel, um sich da teure Berater leisten zu können, da sehe ich schon die Gefahr, dass die abgehängt werden. Also ich glaube, das ist sicherlich so ein Punkt, der uns jetzt speziell dann in Deutschland ein Stück weit auch betreffen wird. Als Arbeitsrechtler muss ich sagen, wäre eine, wie sage ich das, Optimierung der betroffenen Rechte im Datenschutz, also insbesondere das Artikel 15, sehr wünschenswert. Ich glaube, dass wir haben halt im Arbeitsverhältnis schon eine Sonderkonstellation, dass da einfach so wahnsinnig viele personenbezogene Daten produziert werden. Und wenn ich die eben alle beauskunften soll, das ist für die Unternehmen einfach ein riesengroßer Aufwand. Und ich glaube auch, dass das insofern ein Einzelfall ist und das wäre wünschenswert, wenn sich da was tut. Wir sehen halt letztendlich in jedem Kündigungsstreit die Arbeitnehmervertreterinnen, die ziehen den Auskunftsanspruch, um da ihre um die Abfindungsvorstellungen oder die Abfindungsmodalitäten nochmal zu optimieren. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Sinn und Zweck des Artikel 15 sein sollte. Also da sehe ich durchaus Optimierungsbedarf. Generell im Arbeitsrecht, glaube ich, mache ja häufiger Restrukturierungen. Da ist das Thema Massenentlassung. Es entwickelt sich momentan ein bisschen zugunsten der Unternehmen, aber früher war das ja so ein vor noch nicht allzu lange Zeit, muss man sagen, war das so ein Thema, was man eigentlich gar nicht richtig hat machen können. Der EuGH hat jetzt letztes Jahr dazu auch nochmal, oder ich weiß gar nicht, Anfang diesen Jahres auch nochmal eine Entscheidung abgesondert, die jetzt für die Praxis auch nicht so wahnsinnig hilfreich ist. Also, weil sie einfach mehr Fragen öffnet als beantwortet. Generell glaube ich, insgesamt wäre häufig eine konkretere Hilfestellung wünschenswert. Ja, also auch wenn ich mir jetzt angucke, die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, wenn ich mir anschaue, was da teilweise in anderen Staaten in Europa gemacht wird, da sind die Umsetzungsgesetze sind deutlich länger als die NIS-2-Richtlinie selbst und beinhalten ganz konkrete Maßnahmen, was diese Risikomanagementmaßnahmen, die die Leitungsorgane zu treffen haben, angeht. In Deutschland ist das relativ dünn im Verhältnis dazu. Und es ist ja, ich meine, ob das jetzt die Umsetzung im Oktober kommt, da wird ja noch kräftig drüber gestritten. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank mal den nächsten Referentenentwurf, aber ja, also auch da, glaube ich, ist noch Raum für Improvement, insbesondere im Hinblick auf den Anwendungsbereich. Glaube, ist nicht sinnvoll, dass da wirklich jedes Unternehmen, was auch nur im entferntesten irgendwie mit Produktion zu tun hat und mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt, dass die unter diese doch relativ strengen und umfänglichen Regelungen fallen. Was jetzt nicht heißen soll, dass das Thema IT-Security, Cyber-Security auf die leichte Schulter genommen werden soll. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ja spätestens seit der EuGH-Rechtsprechung Ende letzten Jahres, sollte das schon bei den Unternehmen angekommen sein, dass es generell eine ganz gute Idee ist, sich vielleicht mal mit seiner IT-Sicherheit etwas konkreter auseinanderzusetzen. Aber das wären so die Punkte, wo ich sage, da wäre es schon hilfreich, wenn es da vielleicht Erleichterungen gäbe.
Man muss heute ja gar nicht Arbeitsrechtsexperte oder jemand sein, der sich mit der EuGH-Rechtsprechung auskennt. Man muss ja eigentlich nur mal die Nachrichten verfolgen, wer jetzt wieder gehackt worden ist. Das ist ja fast schon tagtäglich, irgendeine Meldung kommt immer. Dann ist die nächste Behörde oder das nächste Unternehmen, dann den hat es erwischt. Und da muss man sich ja dann irgendwann mal die Gedanken dazu machen, wie ist es eigentlich bei mir im eigenen Unternehmen. Ne? Also spätestens seit, weiß nicht, 2-3 Jahren ist das ja im Grunde ein Prozess, der sich anscheinend immer schneller, immer größere Wellen auch schlägt. Ne? Also man hat das Gefühl, es gibt ja irgendwie kaum noch einen, der nicht erwischt wurde.
Naja, IT-Sicherheit ist halt auch nicht ein Nice-to-have, sondern ist ein brutales Insolvenzrisiko. Punkt. Also, ne, das vergessen, glaube ich, immer noch einige. Und ich glaube auch, das sind auch bei einigen Geschäftsführern, gerade von KMUs, immer noch nicht angekommen. Aber vielleicht ist das nur meine Brille.
Nein, absolut. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gerade die Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen das Thema IT-Security doch sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube ein Stück weit, das ist der Tatsache geschuldet, dass man da der Meinung ist, dass ein mittelständisches Unternehmen, also das hören wir ganz oft in der Beratung, was haben wir denn schon Wichtiges zu bieten? Ja, wer sollte uns denn schon hacken? Ja, wir sind viel zu klein, wir sind viel zu bedeutungslos, also uns wird man schon nicht hacken. Das ist aber ein grundlegendes Missverständnis, wie diese Hackerorganisationen heute arbeiten.
Genau. Ja. Und niedrig hängende Früchte, das ist für die das Thema.
Genau, da wo die Tür ein Stück weit offen steht, gehen die rein und dann wird man hinterher sehen, was bei rauskommt. Also das ist sicherlich ein großes Thema, was jetzt jenseits von NIS2 bei den Unternehmen adressiert werden sollte. Und wie gesagt, also die EuGH-Rechtsprechung aus dem letzten Jahr, die ruft da ja gegebenenfalls auch nochmal neue Player auf den Plan mit neuen Geschäftsmodellen. Gibt ja schon die ersten Legal-Tech-Kanzleien, die nach so einer Cyber-Attacke jetzt Schadensersatzansprüche im großen Maße gegenüber den gehackten Unternehmen geltend machen. Also
ja, es gibt da so einen YouTuber, der hat da ein bisschen mehr als 1 Million Abonnenten. Der ist da ganz unattraktiv. Der macht da gar nichts.
Schon mal gehört. Also das wird jetzt mal losgelöst von irgendwelchen rechtlichen Verpflichtungen, wird das natürlich zum Thema werden in den Unternehmen, und zwar unabhängig von der Größe. Deswegen ist es generell unabhängig von rechtlichen Verpflichtungen eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wie du richtig sagtest, wenn es ganz dumm läuft, dann führt das eben zur Insolvenz des Unternehmens.
Mhm. Aber ja, das finde ich vielleicht auch so ein bisschen den wirklich positiven Aspekt, genauso wie die DSGVO den Datenschutz in viel mehr Köpfe gebracht hat als vorher das alte BDSG, bringt NIS 2 jetzt, glaube ich, auch wenn es ein bisschen Panik verbreitet zum Teil natürlich, aber bringt das Thema IT-Security und Cyber-Security einfach in die Köpfe mehr, weil für die Führungspersonen droht eine Haftung und so weiter, also damit wird das Thema ja dann doch virulent, sage ich mal, ne? Und um da den Wortwitz nicht auszulassen. Und deswegen kann man das schon, glaube ich, als positiv sehen. Wir werden da mal sehen, wann es bei uns wie umgesetzt wird. Das steht ja noch so ein bisschen in Sternen, wie du schon sagtest. Aber grundsätzlich ist es ein gutes Thema, das mal anzugehen, definitiv. Und jetzt kommt...
Entschuldigung. Absolut. Also ich glaube, da wird sich natürlich auch ein Stück weit durch diese... Schulungsverpflichtung, die NIS-2-Richtlinie da bei den Leitungsorganen vorschreibt, wird sich da einiges tun. Also das heißt, die Leitungsorgane werden sich dem gar nicht mehr entziehen können. Ich glaube, generell ist natürlich ein Stück weit das Problem, dass, und das gilt eigentlich für alle Compliance-Themen, die sind nie wirklich sexy, weil mit Compliance verdiene ich kein Geld. Klar. Wird aber, glaube ich, häufig übersehen, dass Compliance dafür sorgt, dass ich mein Geld auch behalten darf. Und das spielt, glaube ich, dann auch eine ganz große Rolle dabei.
Was viele übersehen, ist, so eine Quasi-Schulungspflicht gibt es ja auch in der KI-Verordnung. Ja. Das heißt, viele Leitungspersonen, die man sonst in so Fortbildungen nicht sieht, die werden zukünftig gar nicht drum herum kommen, bei derartigen Themen sich dann da mal reinzusetzen. Einfach nur, weil sie den Nachweis brauchen, schlichtweg. Ne? Und das Ganze und alle anderen Personen müssen natürlich auch geschult werden. Aber ich glaube, das ist vielen noch so gar nicht klar, dass das in beiden Gesetzen letztlich eine quasi Schulungspflicht verankert ist. Ne? In dem einen ein bisschen expliziter, in dem anderen ein bisschen weniger, aber sie ist definitiv da.
Ja, wobei das hat bei der DSGVO schon nur so mäßig geklappt in vielen Unternehmen, und das ist ein anderes Thema.
Ja, das stimmt. Aber da steht es nicht so explizit drin wie in der KI-Verordnung und der NIS 2. Deswegen gut. Aber ist ja im Grunde kein thematisch inhaltlicher Talk heute, sondern wir wollen ja ein bisschen was über deine Person noch hören, obwohl wir noch zig Themen besprechen könnten mit dir, und wir müssen dich einfach nochmal einladen, dann führen wir das fort. Was ich aber natürlich als Standardfrage natürlich immer noch loswerden will, jetzt war dein Lebensweg, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, relativ geradeaus. Also du hast einen kleinen Umweg über BWL, aber das lassen wir mal hinten runterfallen. Dann bist du ja ins Jurastudium gekommen, weil es dir Spaß gemacht hat. Du bist Anwalt geworden, weil du dann Sinn drin gesehen hast und es dir auch Spaß gemacht hat und noch macht. Aber kannst du Tipps geben für Leute, die in den Bereich irgendwie wollen, sei es juristisch, sei es nicht juristisch, dass du sagst, so, das hat mir total geholfen auf meinem Lebensweg, oder das hätte ich mir auch sparen können, das war eigentlich nur ein Umweg. Gibt es irgendwelche allgemeinen Tipps, die du ableiten könntest?
Also generell glaube ich, sich früh und schnell mit Kollegen zu vernetzen, der fachliche Austausch ist extrem wichtig und bringt ja auch viel Motivation und viel Spaß. Und das ist natürlich gerade in diesen neueren Themen KI, glaube ich, auch sehr, sehr gut und sehr leicht möglich, weil ich da natürlich auch einen ganzen Strauß, es sind ja nicht nur Juristen, die sich in dem Thema tummeln, notwendigerweise. Also da frühzeitig den Austausch zu suchen, sich in den eingängigen Fachorganisationen auch aktiv zu beteiligen, glaube ich, ist auch eine ganz gute Geschichte. Also generell dieser Austausch, und ich glaube, das war ja auch noch nie so einfach wie heute, ja, über Social Media. Mhm. Die Community ist da auch, also so erlebe ich das auch gerade im Datenschutzrecht sehr, sehr lebhaft. Es ist relativ leicht, da mit Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu kommen, und da gibt es, jedenfalls so nehme ich das wahr, auch keine Berührungsängste. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm, macht Spaß, und dieser fachliche Austausch bringt einfach enorm viel, weil, also gerade KI, da weiß ja momentan sowieso noch keiner, wie es so wirklich läuft. Da profitiert man sehr von. Also das wäre eigentlich so mein größter Tipp, also bevor man sich irgendwie ins stille Kämmerlein setzt und erstmal die eingängige Fachliteratur durchackert, frühzeitig den Austausch mit Kollegen suchen. Ich glaube, das bringt einen schneller weiter und macht eigentlich auch mehr Spaß.
Das stimmt, wunderbar. Das ist völlig richtig. Das hören wir auch nicht nur von dir. Das haben wir auch schon öfter mal gehört, dass das Thema Vernetzen ein großes und wichtiges ist. Würde ich auch so sehen. Kurioserweise wird man als Jurist im Studium nicht darauf gedrillt. Also ich formuliere es mal so, das ist doch sehr ellenbogenhaft, das juristische Studium. So habe ich es jedenfalls erlebt und habe ich es auch von vielen Kollegen gehört. So dieses Thema, es steht eine Hausarbeit an und das einschlägige Fachbuch wird dann versteckt oder die Seiten werden rausgerissen. Ich weiß nicht, wie das in Mainz war, in Köln war das gäbe leider. So, das heißt, das ganze Studium ist darauf ausgelegt, dass man ich, ne, und eben nicht dieses Vernetzen und Austauschen und Geben und Nehmen. Das muss man dann irgendwann einfach danach mal lernen und anders mitbekommen, dass es anders eigentlich viel besser ist.
Absolut. Und ich meine, also wir sind ja irgendwie noch groß geworden mit der deutsche Jurist kann alles. Ich glaube, in der Praxis stößt man dann einfach irgendwann auch an Grenzen. Also gerade in größeren Projekten arbeiten wir ganz, ganz häufig mit Kooperationspartnern aus anderen Fachbereichen zusammen. Ja, also bei einer Restrukturierung, das Thema Kommunikation ist einfach extrem wichtig. Mhm. Ja, letztendlich jetzt auch bei KI, ja, Change Management, die Leute erstmal abholen und mitnehmen. Das sind alles nicht nur juristische Themen. Es sind gerade KI wird ganz viel technische Themen sein, Change Management, Führungskräfte-Themen sein. Also ich glaube generell mal den Blick über den berühmten Tellerrand zu heben, macht absolut Sinn, denn es ist eben nicht nur alles so juristisch geprägt. Und ich glaube, gerade was diese ganzen moderneren digitalen Themen angeht, wird das eher noch zunehmen. Und die Juristerei wird sicherlich einer von mehreren Disziplinen sein, die da wichtig sind, aber im Zweifel nicht mehr die wichtigste Disziplin.
Das hört sich fast wie ein Schlusswort an. Das lassen wir jetzt mal fast so stehen. Du darfst gleich noch das allerletzte Schlusswort reden. Aber das war schon mal grandios. Deswegen bedanken wir uns an dieser Stelle hier aufs Allerherzlichste bei unseren Zuhörern, bei unseren Zuschauern. Egal auf welcher Plattform ihr seid, ich bin mir ziemlich sicher, dort wo ihr seid, kann man Sternchen vergeben, kann man Daumen nach oben setzen oder wie auch immer. Wir würden uns über all das freuen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, entweder unter dem Video, auf der Webseite, bla 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 bla. Wenn ihr Fragen an den Thorsten habt, schreibt sie uns. In irgendeiner Form kriegen wir das Ganze dann schon untereinander, miteinander kommuniziert. Ansonsten findet man den Thorsten auch so in den sozialen Medien und natürlich auch bei seinem eigenen Podcast. Als letztes dann noch einen vielen Dank an den Thorsten. Und wenn du magst, kannst du gerne die letzten Worte hier sagen.
Ja, vielen Dank an euch beide. Würde gerne auch noch ein bisschen Werbung für euer Format machen. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auf unseren heutigen Termin ein paar der Webcasts aus der Vergangenheit mal angeguckt und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Man lernt sehr viel über die Kollegen und Kolleginnen. Es ist sehr interessant, weil da doch sehr viele unterschiedliche Werdegänge auch geschildert werden und auch was die Kollegen und Kolleginnen so tagtäglich tun. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also ich habe wirklich relativ intensiv da reingehört. Ich hoffe, du hattest es ja vorhin schon im Vorgespräch kurz angesprochen, dass das demnächst auch als Podcast-Format kommt.
Dann kann man hier schon verraten. Also
genau.
Das darf man hier schon spoilern.
Genau. Ja, und generell, also wen das Thema Compliance interessiert, herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast. Wir hoffen, dass wir da weiter unterhaltsam diese Themen rüberbringen und ja, euch beiden nochmal ganz herzlichen Dank für den heutigen Termin.
Vielen Dank für die Blume. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.